SWR 2 Wissen.
Eine Lederhose, die 5000 Jahre alt ist, das findet man nicht jeden Tag.
Ich nehme jetzt hier oben mal das Seidenpapier ab.
Also Sie stehen vor der zweitältesten Lederhose Europas.
Hier sieht man eben einen Beinling, der im Eis konserviert wurde.
Ein Hosenbein.
Ein Hosenbein sozusagen.
Dann sehen Sie natürlich da die Nahtfäden. Also es hat auch Flicken drauf. Sieht natürlich auch nicht mehr aus wie neu.
Und es ist Leder. Und mittels DNA-Analyse konnte man die Tierart bestimmen und hat es eben als Ziege identifiziert.
Speziell ist nicht nur die Hose. Also die Hose ist ja nur Teil von insgesamt fast 900 Objekten. Und wir finden das extrem spannend, dass wir Belege haben, dass schon im 5. Jahrtausend vor Christus Leute über die Berge gegangen sind. Also das Ganze drumherum um diese Fundstelle ist einfach sehr spannend.
Gletscherarchäologie. Steinzeitfunde aus dem Eis. Eine Sendung von Elisabeth Brückner.
Die Musikgesellschaft Lenk bringt die Festgemeinde in Stimmung. Simmental im Berner Oberland. August 2015.
Liebe Lenkerbürger, liebe Gäste.
Alle Plätze im Schulhaus in der Lenk sind besetzt. Viele Leute müssen stehen. Sie feiern die sensationellen Funde vom Schniedejoch.
Es freut mich außerordentlich, dass so viele Leute hierher kommen.
Der Fund vom Schniedejoch gilt, nach dem Ötzi, als zweiter Sensationsfund in den Alpen. 900 Artefakte haben Gletscherarchäologen in 2750 Meter Höhe aus dem schmelzenden Eis geborgen. Jahre hat es gedauert. Auch die Dokumentation, die jetzt präsentiert wird.
Ich danke allen Beteiligten sehr herzlich für ihren enormen Einsatz an diesen Erkenntnissen und ich wünsche Ihnen einen weiterhin interessanten Abend.
Ich gehe ja schon lange in die Berge. Mich hat das immer ein wenig traurig gemacht, wenn ich gesehen habe, wie die Gletscher schmelzen. Andererseits habe ich eben dadurch eine andere, neue Arbeitsstelle gefunden.
Katrin Glauser ist archäologische Grabungstechnikerin. Ihre Arbeitsstelle, Hochalpin, das Schniedejoch, ist ein Bergsattel, der jahrtausendelang von einer Eisschicht bedeckt war, zwischen 10 und 15 Meter mächtig. Heute ist davon fast nichts mehr übrig. Nur noch ein kleines Eisfeld, ein paar Quadratmeter. Im Hitzesommer 2003 hatte die große Gletscherschmelze ihren Höhepunkt. Da fand eine Wanderin im grauen Schotter ein Stück Birkenrinde, weit oberhalb der Baumgrenze. Birkenrinde? Das Stück war zugeschnitten in Bahnen, hatte Nahtlöcher, Reste von Bindungen. Sofort war klar, das ist ein Fall für die Fachleute vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern.
Da sind wir jeden Sommer hoch und im 2004, 5 und 6 waren wir sehr viel oben, mindestens jede Woche einmal. Also in den Monaten August und September, muss man sagen. Weil dann war der Schnee oben ziemlich weggeschmolzen und dann kam das Eis zum Vorschein. Und dann kamen auch die Gegenstände dann zum Vorschein. Das war ja dann das Spannende, oder?
Also wir sind jetzt gerade über die Moräne unterhalb vom Wildhorn Richtung Schniedejoch gelaufen. Das Wildhorn ist der höchste Berg hier in der Gegend mit über 3300 Metern und das Schniedejoch selber ist 2750 Meter hoch.
Unterwegs mit dem Gletscherarchäologen Professor Albert Hafner.
Wenn man von hier aus Richtung Norden schaut, ist alles sehr steinig, Geröll. Es hat Felsabbrüche, ein sehr zerklüftetes Gelände, stark von der Erosion geprägt. Und in dieser Mulde unterhalb von uns liegt noch ein Rest Eis. In der Umgebung von diesem Eisrest haben wir die archäologischen Funde gemacht. Und es ist theoretisch möglich, dass in dem Eis immer noch ein paar Funde drinstecken.
Albert Hafner ist Ordinarius für Ur- und Frühgeschichte der Universität Bern. Das Schniedejoch ist sein Projekt. Vor 12 Jahren war er noch beim Archäologischen Dienst des Kantons Bern. Albert Hafner erinnert sich gut an das allererste Stück Birkenrinde 2003. Es stellte sich heraus als Teil einer Art prähistorischer Reisetasche eines Jägers, ungefähr 2800 vor Christus. Eine Sensation. Ein Futteral für Pfeile, Bogen und Bogensehne.
Also dieses Bogenfutteral, das wurde in mehreren Teilen gefunden. Eigentlich war die Haube davon, also das oberste Stück, war der auslösende Fund. Dann etwa 2 Jahre später haben wir den Rest von diesem Futteral gefunden und das lugte etwa so 10 Zentimeter aus dem Eis hervor. Wurde dann aber mit der Ausgrabung immer größer und größer. Am Schluss hatten wir ein über 1 Meter langes Stück und 2 Wochen später haben wir dann noch das unterste Stück gefunden. Also alle Teile zusammen messen 1,60 Meter und sind ein Objekt, das wir aus der Archäologie so gar nicht kennen. Das liegt natürlich daran, dass organische Objekte sich ganz schlecht erhalten. Von dem ganzen Bogen-Equipment, das wir kennen aus diesen Zeiten, erhält sich normalerweise nur ein Objekt, das sind Pfeilspitzen. Die sind hart und aus Stein. Alles andere sind bereits sensationelle Funde. Und hier oben haben wir nicht nur die Pfeilspitzen, sondern wir haben die Pfeile, wir haben den Bogen und wir haben die Bogensehne dazu. Und all das war wahrscheinlich in diesem Bogenfutteral verpackt. Der Bogen musste sehr wahrscheinlich geschützt werden vor Nässe, auch die Sehne. Ich denke, eigentlich ist es logisch, dass man so ein Futteral hat für so eine Hochpräzisionswaffe. Aber solange das die Archäologen nie gefunden haben, kennt man das einfach auch nicht. Und von daher ist dieses Fund von diesem Bogenfutteral wirklich eigentlich entscheidend, weil wir können sagen, wahrscheinlich haben alle diese neolithischen Bogenjäger ein Futteral dabei gehabt.
Das Futteral aus Birkenrinde hat auf dem Schniedejoch wie in einer Tiefkühltruhe überdauert. Knapp 5000 Jahre. Im Freiland, an der Luft, hätte es keine paar Jahre gehalten. Als organisches Material wäre es längst verwittert, verwest. Dass nun der Klimawandel in den Alpen uraltes Eis zum Schmelzen bringt und Tiefgefrorenes aus der Steinzeit zutage fördert, bedeutet für die Archäologen eine schöne Bescherung.
Für mich sicher der tollste Fund ist die Bogensehne, vom Pfeilbogen die Sehne.
Eine unscheinbare Sehne inmitten lauter grauer Steine in einer auch sonst grauen Mondlandschaft. Um in diesem Grau in Grau ein solches Teil zu entdecken, braucht Katrin Glauser, die Grabungstechnikerin, schon einen besonderen Blick.
Ja, das ist eine Schnur und die war beim Köcher. Und das Auge, das schult sich dann mit der Zeit. Oben ist ja alles Geröll. Und mit der Zeit kann man wie ausfiltern. Die Steine, die sind dann etwas anderes an das übrige Material. Und das kann das Auge dann so wegschaffen, die Steine, damit man nur noch die speziellen Gegenstände, wie eben so eine Bogensehne, sieht.
Insgesamt 900 Objekte konnten geborgen werden. Was die Archäologen nicht gefunden haben, ist eine Leiche. Die müsste es aber gegeben haben. Kein Jäger verliert einfach so seinen Bogen mit Sehne, die Pfeile, das Futteral. Auch nicht seine Lederhose. Er muss auf dem Schniedejoch ums Leben gekommen sein.
Ja, wir haben nach Menschenknochen gesucht und dazu haben wir eine Hundestaffel organisiert und die sind spezialisiert, um alte Knochen zu finden.
6 Spürhunde, Spezialisten aus Italien. Gefunden haben sie zwischen all dem Geröll nur Tierknochen, keine Menschenknochen. Eine Enttäuschung für das Grabungsteam?
Nein, wir waren auch ein bisschen erleichtert, weil wir litten unter dem Druck, dass wir eben diesen Menschen nicht gefunden haben. Und auch vielleicht so gegenüber dem Ötzi war der Druck da, es müsste ein Mensch da sein, oder? Damit wir ja nichts verpassen, war für uns dann der Druck weg, als diese Hundestaffel da das abgesucht hat und gesagt hat, keine Knochen, menschlichen. Es ist wahrscheinlich kein Mensch da, außer er ist noch unter dem Eis. Und das können die Hunde nicht riechen.
Das Besondere am Schniedejoch. Der Gletscher ist bzw. war am Boden festgefroren. Und die Eisdecke war nicht so mächtig, als dass sie sich gelöst hätte. Andere, größere Gletscher gleiten oder fließen mit der Zeit und zermalmen das, was im Innern ist. Sie schieben die zermalmten Stücke talwärts Richtung Gletscherzunge, wo sie verschwinden. Das Eis am Schniedejoch aber blieb an Ort und Stelle. Und mit ihm die Zeugnisse der Vergangenheit. Sie stammen aus den unterschiedlichsten Epochen. Zu den ältesten, 4800 vor Christus, gehören zum Beispiel Teile einer steinzeitlichen Schüssel oder Tasse aus Ulmenholz, sehr außergewöhnlich, mit geschnitzter Öse, einem Henkel also. Dann sind da die Sachen aus der Zeit um 2800 vor Christus, die komplette Jägerausrüstung mit Ziegenlederhose. Aus der späteren Bronzezeit, 2000 bis 1600 vor Christus, datieren mehrere Lederstücke, ein Gefäß aus Weidenrinde, eine Nadel. Noch jüngere Funde stammen aus der späten Eisenzeit, der römischen Zeit, dem Mittelalter. Umfassen also den Zeitraum zwischen 200 vor bis 1000 nach Christus. Es handelt sich um Leder, Schuhe, über 200 römische Schuhnägel, eine Fibel und Münzen. Alles in allem 900 Objekte, aber keine Leiche. Und trotzdem, auch im Vergleich zum Ötzi, dieser Ikone der Gletscherarchäologie, eine sensationelle Sammlung.
Ja, das kann man so sagen. Ich meine, das Schnittjoch ist ein super Fund, weil wir diese große Zeittiefe haben. Also wir haben ja beim Ötzi eigentlich einen Moment auf der Zeitachse und beim Schnittjoch geht das vor 7000 Jahren los, über 6000 Jahre hindurch wurde dieser Pass benutzt und wir haben aus allen diesen Zeitabschnitten archäologische Funde.
Für Archäologen ist interessant, wer durch die Jahrtausende auf diesem Gebirgspass unterwegs war. Hirten, Jäger, Händler, römische Soldaten. Vom Wallis ins Berner Oberland und umgekehrt. Wer hat was im Eis verloren? Und wann? Das interessiert auch den Klimaforscher. Professor Martin Grosjean sitzt in seinem Büro am Schreibtisch. Er ist Direktor des Klimaforschungsinstituts der Universität Bern.
Wir sind eigentlich kaum in der Lage, Eis zu datieren, also das Alter vom Eis zu bestimmen. Und wenn wir natürlich eben Leder oder Holzstücke, Artefakte aus der Archäologie in diesem Eis drin finden, können wir auch sagen, wie alt das Eis ist.
Mindestens 6800 Jahre alt ist das Eis am Schniedejoch. Denn so alt ist die Tasse aus Ulmenholz. Das bedeutet, all die Jahrtausende hindurch war dort oben Eis. Heute ist es so gut wie weg. Klimawandel. Innerhalb von 15 Jahren kein Eis mehr. Seit spätestens Ende des 19. Jahrhunderts steigen die Temperaturen. Bis 1950 spielte auch die natürliche Klimavariabilität eine Rolle, erklärt Martin Grosjean. Aber was seitdem passiert, ist überwiegend menschengemacht.
Ab 1950 bis rund 1980, 85 hat sich dann das Klima leicht abgekühlt sogar. Da wissen wir heute, dass es eigentlich aufgrund der Luftverschmutzung ist. Luftverschmutzung, Aerosole, kleine Partikel in der Atmosphäre schirmen die Erde gegenüber der Sonneneinstrahlung, schirmen sie ab. Und mit den Luftreinhaltemaßnahmen, die dann aufgrund vom sauren Regen und dem Smog gemacht wurden, die begannen in den 80er Jahren begann die zu greifen, in den 90er Jahren ebenfalls. Das heißt, ein klarer Himmel, weniger Aerosole. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass das Treibhausgas, also vom CO2, vom Methan, dass es eigentlich dann richtig zum Durchschlagen kam. Und deshalb beobachten wir auch zwischen 1980, 90 bis ins Jahr etwa 2000 einen enorm starken Temperaturanstieg.
Es war der Hitzesommer 2003, als das Eis am Schniedejoch das erste Stück Birkenrinde freigab. Maßnahmen für eine saubere Luft haben also den Klimawandel beschleunigt und damit auch den Rückgang der Gletscher?
Das ist so. Nun die Frage, ab wann eben dieser Rückgang eigentlich anthropogen bedingt ist, diese Frage ist sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil sich eigentlich im 20. Jahrhundert der anthropogene Einfluss und der Einfluss der natürlichen Schwankung, also was auch ohne Mensch passieren würde, weil die sich überlagen. Grundsätzlich kann man sagen, dass ab den 1950er Jahren der anthropogene Einfluss auf das Klima nachweisbar ist.
Die Gletscher in den Alpen schmelzen infolge der Klimaerwärmung. Ungefähr 2-3% jedes Jahr. Bis Mitte dieses Jahrhunderts, so die Prognose, werden 3/4 der Alpengletscher weg sein.
Das dürfte ungefähr stimmen. Bei den Gletschern im Alpenraum, wenn die Temperaturen nach oben gehen mit dem erhöhten CO2 in der Atmosphäre, da gehen wir auch davon aus, dass eben der Gletscherrückgang, dass der weiter fortschreiten wird. Es wird aber auch nach 2050 oder so Mitte vom 21. Jahrhundert so sein, dass Gletscher oberhalb von 4000 Metern, also es wird ein paar Gletscher geben, die werden das überleben. Aber eben Gletscher, die heute eigentlich bereits an der Kippe sind, so Gletscher um 3000 Meter, 3300, 3500 Meter, die werden dann sicher weg sein.
Die Klimaerwärmung wird dramatische Folgen für die Umwelt haben. Den Archäologen aber, die mit den Klimaforschern eng zusammenarbeiten, hat die Gletscherschmelze ein neues Fachgebiet eröffnet.
Heutige Archäologen rennen in der Regel eher dem Bagger hinterher. Das ist leider die traurige Nebeneffekt dieser frenetischen Bautätigkeit, dass natürlich große Gebiete vom Bagger umgewühlt werden. Damit wird die ganze Archäologie zerstört. Im Hochgebirge passiert ja an sich relativ wenig. Also werden die Archäologen das auch nicht prioritär behandeln. Nach dem Ötzi gab es überhaupt keine Suche, erstaunlicherweise. Man hatte auch das Gefühl gehabt, sowas findet man eh nie mehr. Ich denke, es braucht schon sehr spezielle Fundsituationen, nordexponierte Hänge, eine bestimmte Höhe. Und das gibt es schon nicht so oft. Trotzdem wären wir natürlich zum Beispiel auf Berggänger angewiesen, also Alpinisten, Bergführer vor allen Dingen, die sehr viel unterwegs sind im Hochgebirge und die die Augen offen halten.
Gletscherarchäologie ist ein Fachgebiet mit Zukunft. Eine ganz neue Herausforderung. Auch für die Restauratoren. Eine Halle im Untergeschoss. 20 Meter breit, 10 Meter lang. Stockwerke hoch die Regale. Wir sind im archäologischen Depot des Kantons Bern. Hier werden bei 18 Grad Celsius und 50% Luftfeuchte Fundstücke vom Schniedejoch aufbewahrt.
Vielleicht nach vorne besser?
Johanna Klügel, die Restauratorin, nimmt den Deckel von einer großen weißen Kiste ab.
Hier eben sehen Sie den Pfeilbogen vom Schniedejoch. Der Bogen ist 1,62 Meter lang. Er ist aus Eibenholz und hat eine dunkelbraune Farbe. Die Oberfläche ist glänzend und kompakt. Das ist eben erstaunlich für einen archäologischen Fund. Also das Holz sieht in dem Sinne aus wie neu.
Ja, das Spezielle an dem Bogen ist natürlich, erstens, er ist vollständig, auch diese Bogen vom Ötzi waren ja zerbrochen. Und das Zweite war auch eine kleine Anekdote, der Bogen wurde von Touristen gefunden. Die haben den Bogen zuerst nach Deutschland genommen und wir haben ihn dann erst 2 Jahre später gefunden. Wir haben aber immer gedacht, es muss ein Bogen kommen, weil wir sehr viele Pfeilfunde gemacht haben. Und mit dem Bogen können sie jedes Tier schießen. Der hat sicher eine sehr gute Durchschlagskraft. Also solche Bogen sind tödliche Waffen, auf nicht zu große Distanzen natürlich. Aber sie können sowohl Tiere schießen, wie sie können sich auch gegen Menschen verteidigen. Also das war einfach Standardausrüstung wahrscheinlich für jeden Mann in dieser Zeit.
Der Bogen, das dunkel, fast schwarz glänzende Holz, ist perfekt hergerichtet. Dabei ist es für die Restauratoren schwierig, für jeden Gegenstand aus dem Eis die passende Konservierung zu entwickeln. Gletscherarchäologische Funde gibt es ja noch nicht so lange. Vieles hält Johanna Klügel einfach weiter gefroren.
Wir stehen jetzt hier vor dem Gefrierdepot. Im Gefrierdepot herrschen minus 24 Grad. Und hier lagern wir eben feuchte und nasse Objekte, die noch nicht konserviert sind, um sie vor mikrobiellen Abbau zu schützen. Ich mache jetzt hier die Tür auf. Und hier in dieser Spezialkiste lagert jetzt das Bogenfutteral vom Schniedejoch aus Birkenkork. Es ist eben das einzige neolithische Bogenfutteral, was erhalten ist. Und das Objekt ist noch nicht konserviert, weil man keine Methode hat für die Konservierung. Die muss erst noch entwickelt werden. Deswegen wird es hier unter gleichen Bedingungen gelagert, wie es im Eis war.
Frische Birkenrinde sei ein super Material. Leicht, wasserabstoßend und kann genäht werden. Alte Birkenrinde dagegen sei, wie alles Organische, sehr empfindlich, weiß die Restauratorin. Ganz anders die römischen Schuhnägel. Sie gehören zu den jüngsten Funden vom Schniedejoch.
Jetzt gehen wir ins Metalldepot, da ist es eben nur 20% Feuchte.
Nur 20% Feuchte. Man kann auch sagen 80% Trockenheit, damit nichts rostet. Die Schuhnägel zum Beispiel. Albert Hafner greift aus einer grauen Kunststoffbox ein kleines Tütchen.
Ja, ich nehme jetzt gerade so einen Fundzettel zur Hand vom 8.9.2004, den habe ich selber ausgefüllt. Und diese römischen Schuhnägel stammen von Nagelschuhen und diese Nagelschuhe verlieren konstant Nägel. Also es ist eigentlich ein Beweis, dass hier in römischer Zeit Leute über diesen Pass gegangen sind. Das durfte so im 1., 2., 3. Jahrhundert nach Christus gewesen sein. Und die sind eigentlich von der Fabrikation her schon semi-industriell gewesen und wurden in Matrizen geschlagen. Und diese Matrizen hinterlassen quasi typische Spuren. Und deshalb können wir das unterscheiden von modernen Nägeln. Und wir haben natürlich auch in römischen Fundstellen sonst noch Nägel. Also man kann über den Vergleich diese Funde vom Schniedejoch typologisch einordnen.
Bis zum Mittelalter war es üblich, Schuhsohlen zu nageln, damit sie zusammenhalten und auch wegen des Profils. Über 200 dieser Schuhnägel haben die Archäologen zusammengetragen. Spektakulär sehen sie nicht aus, eher wie rostige Reißzwecken.
Naja, diese römischen Schuhnägel an sich sind nicht so spannend, oder? Also bei vielen archäologischen Objekten, das sind eigentlich wie Beweisstücke. Also wenn Sie einen Kriminalfall oder einen Tatort haben, da ist ja auch nicht alles spannend. Aber wenn Sie den entscheidenden Fund machen, dann wissen Sie, wie dieser Fall zu lösen ist. Und so ist das in der Archäologie auch.
Archaeology is not to find things, but to find out things.
Eine englische Redewendung unter Altertumsforschern. Archäologie bedeutet nicht, Dinge zu finden, sondern, frei übersetzt, es geht darum, Geschichten zu finden, die hinter den Dingen bzw. Funden stehen. Die Geschichten, die Albert Haffner vom Schniedejoch erzählt, handeln von Mobilität. Da ist zum Beispiel die Geschichte der Schuhnägel. Auf der Nordseite des Schniedejochs, knapp 2 Wegstunden talwärts, ist der Iffigsee. Dort, am Seeufer, liegt altertümliches Baumaterial verstreut. Bei der Suche mit einem Metalldetektor kam eine römische Münze zum Vorschein. Und die passt, genau, zu den Schuhnägeln.
Das Spannende am Iffigsee ist eigentlich auch, dass es dort mit großer Wahrscheinlichkeit eine römische Unterkunft gegeben hat. Wir haben dort Leistenziegel gefunden. Leistenziegel sind sehr große Dachziegel und es ist unwahrscheinlich, dass man für eine kleine Alphütte Dachziegel verwendet in römischer Zeit. Das spricht eigentlich für ein größeres Gebäude, vielleicht auch öffentliches Gebäude. Und es wäre durchaus denkbar, dass man am Iffigsee in umgekehrter Weise, also von Nord nach Süd, den Iffigsee als letzte Raststätte benutzt hat. Dort kann man Tiere weiden, man ist sicher vor Steinschlag und Lawinen, hat Wasser und dass man dann gutes Wetter abgewartet hat und in einem Tag über das Schniedejoch bis ins Wallis kommt.
Das Schniedejoch liegt abseits der großen Routen über die Alpen. Es war eine eher kleine Querverbindung von Tal zu Tal zwischen Wallis und Berner Oberland. Diese höchste Stelle auf dem Gebirgspass kam wohl als prähistorische Raststätte nicht in Betracht. Es ist ein ungemütlicher Platz, schneidend kalt die Winde. Und dann war da ja auch noch das Eis, das alles bedeckt hat. Hier im Eis muss sich das tödliche Unglück ereignet haben, 2800 vor Christus. Abgestürzt, von einem Schneesturm überrascht, vom Blitz getroffen. Der Jäger, dessen Ausrüstung gefunden wurde, inklusive Lederhose, die zweitälteste Lederhose Europas mit Flicken drauf, dieser Lederhosenträger hat hier sein Leben gelassen. Doch warum fehlen die Leiche, die Knochen? Haben sich vielleicht Bartgeier seine menschlichen Überreste, nach denen die Suchhunde vergeblich schnüffelten, einverleibt? Albert Haffner hat eine andere Theorie, was mit der Person passiert sein könnte nach dem Tod.
Ich denke, es könnte gut sein, dass diese Person in einem späteren Zeitpunkt gefunden wurde, 1-2 Jahre später, und dass diese Leiche dann nach Sion gebracht wurde, wo wir in diesem Zeitraum Kollektivgräber haben und wo ich denke, dass Menschen nicht einfach in der Landschaft herumliegen lassen wurden, sondern die mussten in diese Kollektivgräber, einfach damit auch der Seelenfrieden gewährt ist, dass die Leute nicht zu Zombies werden und die Herden erschrecken oder Unglück über die Gemeinschaft bringen. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass diese Person entfernt wurde, wenn sie da oben zum Tode kam und ins Tal getragen wurde und dort bestattet wurde. Und zwar egal, in welchem Zustand diese Person dann war.
Etwa 1500 Jahre, bevor der Jäger am Schniedejoch sein Leben gelassen hat, ist dort eine Holzschüssel liegen geblieben, beziehungsweise Teile davon. 11 Zentimeter hoch muss das Gefäß gewesen sein, Durchmesser 18 Zentimeter, für knapp 1,5 Liter Inhalt. 1,5 Liter Milch. 5000 vor Christus war der Anfang von Ackerbau und Viehzucht in Europa. Es ist genau die Zeit der Holzschüssel. Bauern aus dem Wallis im Süden könnten die ersten gewesen sein, die übers Schniedejoch rüber ihr Vieh auf die Weiden am Iffigsee getrieben haben.
Also wenn wir uns hier diesen Iffigsee und diese schönen grünen Weiden anschauen, wo heute noch die Kühe auf die Alp getrieben werden, kann man sich auch vorstellen, dass das so vor 5.000 bis 7.000 Jahren etwas ähnlich ausgesehen hat. Die Baumgrenze war zwar etwas höher, aber es war vielleicht auch eine lichte Baumgrenze und es gab dazwischen Rasenflächen. Wenn wir wissen, dass im Sion, im südlichen Teil, vom südlich des Schniedejochs, Bauerngemeinschaften schon zu früh existiert haben und wenn die realisiert haben, dass hier oben Ressourcen vorhanden sind, um Tiere zu ernähren, ist da der Schluss naheliegend, dass sie das auch genutzt haben. Außerdem wissen wir über Kernbohrungen und Pollenanalysen aus dem Iffiksee, die die letzten 10.000 Jahre abdecken, dass bestimmte Pflanzen auftauchen, wenn auch die archäologischen Funde auf dem Schniedeoch auftauchen. Also rund 4.800 vor Christus scheint es so, ob wir Pflanzen haben, die eigentlich Hinweise geben, dass hier kleine Säuger, zum Beispiel Schafziege, gehalten wurden. Die Pflanzen sind wägerig, auch bestimmte Sporomiella-Pilze, die auf Dung reagieren, und auch Grünerle zum Beispiel.
Geschichten, die Albert Haffner vom Schniedejoch zu erzählen weiß, beginnen, wie eben gehört, die frühesten in der Steinzeit und hören im Mittelalter auf, weil es danach keine Funde mehr gibt. Warum? Eine kleine Eiszeit machte den Pass ab dem 13., 14. Jahrhundert unpassierbar, von der Nordseite her. Der Gletscher, der sich vom Wildhorn runterzieht, wird unterhalb des Schniedejochs von zwei großen Felsblöcken eingeengt. Wenn der Gletscher wächst, wie das ab dem Mittelalter der Fall war, staut sich das Eis, sodass man früher dort nicht gut rüberkam. Und so war das Schniedejoch abgeschnitten, der Weg vom und ins Wallis versperrt. Erst jetzt geht das wieder, seit der Klimawandel den Gletscher schmelzen ließ. Noch immer bringen Albbauern ihr Vieh auf die Weiden am Iffiksee. Aber nicht mehr aus dem Wallis. Es sind Simmentaler Bauern aus dem Berner Oberland, die jetzt auch im Schulhaus in der Lenk sitzen und von den Archäologen hören, was ihre bäuerlichen Steinzeitvorfahren da oben getrieben haben. Manch einer kommt dabei ins Nachdenken.
Ja, jetzt, wenn ich da hochschaue, sehe ich Felsen, ich sehe Geröll, ich sehe eine starke Seitenmoräne. Und als ich jung war, da war hier eben Gletscher, aber oben die weißen Spitzen sind weg. Und das macht mich manchmal auch ein wenig traurig, wenn ich in die Schweizer Berge schaue und denke, vielleicht in 10 Jahren sind noch mehr weiße Spitzen weg. Und das ist doch das Schöne, die weißen Spitzen und unten dann das Grün und oben das Blau.
Katrin Glauser ist Berggängerin und archäologische Grabungstechnikerin. Mit Leib und Seele hat sie die Bergung der Schätze aus dem Eis organisiert. Mit den anderen zusammen. Stolz stellen jetzt die Archäologen im Lenker Schulhaus die Dokumentation ihrer Arbeit vor. Und alle sind gekommen zur Feierstunde. Nicht nur die mit Rang und Namen. Alle freuen sich über die Funde vom Schniedejoch, die aus dem aufgetauten Gletscher zutage kamen. Aber der Preis der Klimaerwärmung ist hoch. Die Heimat verändert sich.
Ja, das ist genauso. Die Heimat verändert sich stark.